Die Suche nach Varuna. Vom Traum zum eigenen Schiff. Zum Glück kam meine Leidenschaft zum Segeln, trotz der vielen Arbeit, nicht zu kurz. Nachdem ich auf Elba bei meinem Freund Kapitän Peter auf der Dern meine ersten Erfahrungen gemacht hatte, habe ich mich auf den beschwerlichen Weg zu einer Lizenz als Skipper für Hochseeturns gemacht. Etliche Fahrten als Charterkapitän hatte ich schon absolviert und einige knifflige Situationen unbeschadet überstanden. Langsam aber wurde der Wunsch nach einem eigenen Schiff immer dringender. Die Arbeit an den Guldenburgs hatte mein Konto erfreulicherweise etwas robuster gemacht, und so machte ich mich an drehfreien Tagen auf die Suche nach einem eigenen schwimmenden Untersatz. Ich klapperte alle Marinas in und um Hamburg ab. Was ich fand, war leider entweder zu teuer oder bereits so heruntergekommen, dass es zwar billig, aber trotzdem noch zu teuer war. Aus meinem Traum, Hamburg nach Ende der Dreharbeiten auf eigenem Kiel verlassen zu können, wurde also nichts. Zurück in München fand ich eine Annonce, in der ein Schiff zu einem vernünftigen Preis angeboten wurde. Es war in England für die rauen Gewässer der Nordsee gebaut worden. Solch ein Schiff hatte ich schon einmal zu meiner großen Zufriedenheit geschartert. Es lag in der Nordadria in Lignano und der Eigner bot mir an, mich mit seinem Auto hinzufahren. Es war Winter und eisig kalt, aber ich nahm das Angebot an. Vor Ort lag das Objekt der Begierde noch im Winterschlaf. Aber es machte einen gepflegten Eindruck. Ich konnte keine größeren Mängel entdecken. Kleinigkeiten, sagte ich, würde ich selber richten lassen und hatte so Argumente, um den Preis noch etwas zu drücken. Da der Eigner selber schon ein wesentlich größeres Schiff gekauft hatte, war er einverstanden mit meinem Preis und wir machten einen Vorvertrag mit der Bedingung, das Schiff im Frühjahr auch in Fahrt nochmal zu testen. Handschlag und ich war so gut wie Besitzer eines kleinen Schiffs. Die Testfahrt im Frühjahr brachte keine Überraschungen und damit war der Kauf rechtskräftig. Der ehemalige Eigner lud mich auf sein neues, wesentlich größeres Schiff ein, um den Kauf gebührend zu feiern. Dabei gab es nicht nur Sekt und ein paar Häppchen, sondern auch bittere Tränen von seiner Frau. Sie trenne sich so schwer von ihrer Else. Das war nicht nur der Name meines neu erworbenen Schiffs, sondern die Dame hieß selbst Else. Das neue Schiff sei zwar riesig, sie könne aber all das, was sie auf der Else gehabt hatte, nicht vernünftig verstauen. Es gäbe einfach nicht genügend Platz. Verkehrte Welt, dachte ich bei mir. Jetzt hatten sie zwar ein größeres Schiff, aber weniger Platz als vorher. Ja, es stimmt, viele der neuen Schiffe sind für den Verkauf auf der Messe konzipiert und da kommt es auf ein ins Auge fallendes Raumgefühl an. Selten wird danach gefragt, wie praktikabel das alles ist. Mir sollte es nur recht sein. Die Else war wirklich ein Raumwunder auf kleinem Platz. Aber zuerst musste ich den Namen ändern. Else für mein neues Schiff, das ging gar nicht. Zwar heißt es, den Namen eines Schiffes zu ändern, bringe Unglück, aber ich war mir sicher, Neptun oder auch Poseidon würden Verständnis haben und vielleicht sogar froh sein, dass so ein Name ihnen nicht mehr unter die Augen komme. Mein neues Schiff bekam den Namen einer indischen Meeresgöttin, Varuna. Varuna ist mein erstes Schiff und wird auch mein letztes bleiben. Sie war ein absoluter Glücksgriff und macht mich immer noch glücklich. Hamlet. Mein Gefühl nach meiner Begegnung mit den beiden Totengräbern auf dem Ohlsdorfer Friedhof hat mich nicht getäuscht. Fast ein Jahr lang bin ich immer tiefer in den unglaublich vielfältigen Charakter, den Shakespeare seiner Figur mitgegeben hat, eingetaucht. Hamlet ist geistreich, gebildet und zeichnet sich durch das Bedürfnis aus, hinter die Fassaden seiner Umgebung zu schauen. Gleichzeitig ist er voller Zweifel und zögert, Geplantes in die Tat umzusetzen. Er ist melancholisch, voller Schwermut, dann wieder voller Witz und Sarkasmus. Man fragt sich, ist er tatsächlich wahnsinnig oder täuscht er das nur vor? Es ist unmöglich, alles das in einer einzigen Inszenierung umzusetzen. Man muss sich auf einige Facetten fokussieren, ohne die gewaltige Bandbreite aus dem Blick zu verlieren. Die Proben unter der Federführung des großartigen Regisseurs Dr. Herbert Kreppel waren wie eine Expedition ins Unbekannte, obwohl ich glaubte, das Terrain zu kennen. Wir haben uns geeinigt, uns bei Hamlet auf sein philosophisches Denken, seine Zweifel und sein Zögern sowie seine Melancholie gepaart mit Sarkasmus zu konzentrieren. Es ging uns darum, sein tiefes moralisches Dilemma und seine komplexe Frage, ob Rache jemals eine moralische Rechtfertigung finden könne. Dieses innere Ringen manifestiert sich besonders eindrucksvoll in Hamlets berühmten Monolog »Sein oder Nichtsein«. Gemeinsam mit den Kollegen, allen voran die wunderbare Anaïd Iplitschian als Königin und Hamlets Mutter, sowie Bettina Redlich als Ophelia und Heinz Trixner als König, hatten wir einen überwältigenden Erfolg. Für mich war es ein außergewöhnlicher Höhepunkt in meiner Karriere. Eine Begegnung fürs Leben. Schon öfter hatte ich an der Komödie Amax II in München gespielt. Jetzt sollte es ein Stück von Neil Simon, Halbe Wahrheiten, sein. Mit Gerlinde Locker, Alexander Kerst und Sabine Postel hatte ich hervorragende Kollegen. Regisseur war Harald Leibniz, der auch als Schauspieler schon Triumphe gefeiert hatte. All das hätte in meiner Erinnerung aber bestimmt nicht den Stellenwert, den es schließlich bekam. Auch wenn es noch über ein Jahrzehnt dauern sollte, bis wir endlich ein Paar wurden, ist das erste Treffen, der erste Augenblick Kontakt für mich unvergesslich. Es war eine ganz normale Probe, als es vorsichtig an der Tür zur Probebühne klopfte. Harald Leibniz war ungehalten über die Störung und fing gerade an, sich aufzuregen. »Entschuldigung, ich wollte nicht stören, aber ich müsste mit Frau Locker einen Termin ausmachen, um zu besprechen, was sie zur Premiere braucht.« Es war die Maskenbildnerin, die da ganz selbstbewusst im Türrahmen stand. Eine besondere Aura ging von ihr aus, und der Ärger von Leibniz, durchaus kein Kostverächter, hatte sich schlagartig gelegt. Ihr Blick traf sich mit meinem. Weniger als eine Sekunde, aber mir war, als wäre die Zeit stehen geblieben. Ich war wie elektrisiert. Ein magischer Moment. Die Verabredung mit Gerlinde Locker wurde getroffen und schon war sie wieder verschwunden. Gott sei Dank, nicht für immer. Sie war auch meine Maskenbildnerin und so kam ich jeden Abend in den Genuss, von ihr für meinen Auftritt zurechtgemacht zu werden. So hatten wir Zeit, miteinander zu reden. Und natürlich versuchte ich, dezent über den Spiegel vor mir mit ihr zu flirten. Der Erfolg war bescheiden, obwohl ich irgendwie spürte, dass auch sie mich mochte. Sie war verheiratet und eine Kollegin von ihr, die gespürt hatte, wie es um mich stand, verriet mir, sie hasse es, von Schauspielern angemacht zu werden. Also hielt ich mich diesbezüglich zurück. Trotzdem hatten wir uns immer viel zu erzählen und überhaupt war es einfach schön, ihre Nähe zu spüren. Und dieses Privileg genoss ich jeden Abend. Dann kam die letzte Vorstellung. Was nun? Ja, ich hatte mich an ihre Nähe gewöhnt, auch ohne das sonst übliche Balzen. Für meine Rolle in dem Stück hatte sie mir auch die Haare geschnitten. Und zwar so gut, wie bis dahin niemand zuvor. So fragte ich sie, ob sie das nicht weitermachen könne, zum Beispiel für meine nächsten Fernsehproduktionen. »Das könne sie«, antwortete sie spontan, »wenn ich bereit sei, zu ihr nach Hause zu kommen.« Hinter den Kulissen, zwischen Spiel und Realität. Wer mir in meiner Lebensbeschreibung bis hierher gefolgt ist, könnte sich vielleicht fragen, wo bleibt bei all den filmischen Aktivitäten denn die Erotik? Immer wieder wurde ich gefragt, ob es bei den diversen Liebes- und Bettszenen nicht jedes Mal gewaltig geknistert habe. Viele sind davon überzeugt, die Filmbranche sei eine ideale Partnerbörse. Bettszenen sind eine heikle Angelegenheit. Es ist eine Art von Selbstentblößung notwendig, um sich darauf einzulassen und glaubwürdig zu sein. Auf so viele Kleinigkeiten muss man achten, nicht nur auf den Text. Die Bettdecke zum Beispiel darf nicht verrutschen, um nicht mehr zu zeigen, als verabredet ist. Der Regisseur will dieses, der Kameramann jenes und dann kommt der Toningenieur und moniert, dass das Bettzeug zu sehr raschelt. Nein, wirklich erotische Gefühle kommen bei so viel Trubel um einen herum nicht auf. Man muss sich auf die schauspielerische Technik des So-Tun-als-ob konzentrieren. Besonders schwierig wird es, wenn man seine Liebespartnerin gerade erst kennengelernt hat, aber gleich am ersten Drehtag eine Bettszene angesetzt ist. Nicht nur einmal ist mir das passiert. Man trifft sich morgens früh in der Maske, stellt sich brav vor und sagt, »Schön, Sie kennenzulernen, aber wir gehen ja gleich zusammen ins Bett.« was sich wie ein Witz anhört, ist bitterer Ernst. Nun will ich nicht verhehlen, dass ich ein paar kurze Affären mit der einen oder anderen Kollegin hatte, möchte das aber nicht weiter ausführen. Ausgangspunkt war aber in keinem Fall eine Bett- oder Liebesszene vor der Kamera. Eine feste Beziehung zu einer Schauspielkollegin kam für mich nie wirklich in Frage. Nur ein einziges Mal wurde ich diesem Prinzip untreu, und das endete dann auch in einem Fiasko. Eine unerfreuliche Affäre. Gleich neben dem Bühneneingang zur Komödie Amax 2 gab es ein kleines Lokal mit einer Bar. Nach den Vorstellungen traf man sich hier mit Kollegen und den Mitarbeitern des Theaters zum Bier oder einem späten Abendessen. Nur meine Maskenbildnerin war leider nie dabei. Ein paar Mal habe ich versucht, sie einzuladen, aber sie fuhr immer gleich nach Hause zu ihrem Mann. Eines Abends nun saß eine attraktive Dame allein am Tresen. Der Umgang hier war allgemein sehr kollegial, und so setzte ich mich neben sie und sprach sie an. »Ich bin auch Schauspielerin und warte auf einen Kollegen«, war die knappe Antwort auf meine Frage. Der Kollege kam aber nicht. So hatte ich Gelegenheit, mich ausgiebiger mit ihr zu beschäftigen. Ich erzählte ihr von meiner Leidenschaft fürs Segeln und dass ich mir kürzlich sogar ein eigenes Schiff gekauft habe. Sie sei auch Seglerin und habe schon einige Hochseeregatten als Navigatorin mitgesegelt. Das steigerte mein Interesse an ihr natürlich enorm. So eine Frau an meiner Seite und als Crew auf meinem Schiff zu haben, das wär's. Wir fachsimpelten und ich stellte ihr einige technische Fragen zur Navigation auf hoher See. Spätestens da hätte ich stutzig werden müssen, denn ihre Antworten waren alles andere als präzise. Leider aber hatte ich schon einige Biere zu viel getrunken und war euphorisiert von der Vorstellung, eine segelnde Freundin zu haben. Ob sie wirklich navigieren konnte oder nicht, war mir egal. Hauptsache, sie interessierte sich dafür. Der Kollege war vergessen. Wir wurden ein Paar. Tatsächlich segelten wir zusammen und hatten sogar viel Spaß, auch wenn ich ihr, entgegen dem, was sie vollmundig behauptet hatte, die Grundlagen der Navigation erst beibringen musste, war sie bald ein vollwertiges Crewmitglied. Immer deutlicher wurde leider, dass sie zur Wahrheit ein gespaltenes Verhältnis hatte. Das machte das Leben mit ihr nicht einfacher. Ich hätte mich von ihr trennen müssen, aber von ihr ging eine gewisse Faszination aus, die mich anzog und zögern ließ. Einmal hat sie mich gedrängt, sie einem Regisseur vorzustellen, mit dem ich gerade drehte, und mich dafür einzusetzen, dass er ihr eine kleine Rolle gab. Als der Drehtag kam, hatte sie Panik und erschien nicht am Set. Die Produktion musste auf die Schnelle einen Ersatz besorgen, und ich war blamiert. Das war der Tropfen, der alles zum Überlaufen brachte. Ich beendete die Beziehung. Daraufhin brach ein mediales Unwetter über mich herein. Meine Ex-Freundin behauptete der Presse gegenüber, ich habe sie verlassen, weil sie schwanger sei. Von der angeblichen Schwangerschaft erfuhr ich erst aus den Medien, die sich genüsslich über diesen Fall hermachten. Wieder war ich auf den Titelseiten, diesmal jedoch als Unhold, der versucht, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Ich musste mir wegen dieser üblen Verleumdungskampagne einen Anwalt nehmen, der Dame mit rechtlichen Konsequenzen drohte, sollte sie weiterhin mein Ansehen in der Öffentlichkeit in den Schmutz ziehen. Von der Schwangerschaft war nie wieder die Rede. Viele von den Journalisten, die so schnell auf den Fake hereingefallen waren, haben sich später bei mir entschuldigt.